einen wunderschönen Trick bei matriarchalen Gesellschaften, wenn eine Sippe zu mächtig wird, vielleicht auch sehr wohlhabend durch geschickten Handel, dann wird todsicher in dieser Sippe ein mächtiger Siem gewählt. Also das Dorf ist dafür, dass diese Sippe unbedingt den Siem stellen muss, den König. Die Sippe ist geschmeichelt, das ist eine große Ehre. Das heißt aber, dieser Siem oder König muss jetzt für das ganze Dorf großartige Feste organisieren, möglichst aus dem Sippenschatz Ziegenschlachten und Hähne oder Feldfrüchte herbeibringen und wirklich praktisch das ganze Dorf freihalten. Dabei wird der etwas angewachsene Reichtum dieser Sippe in der Regel sinken. Und ist er dann stark gesunken, wird die andere wohlhabende, wohlhabende Sippe angesprochen, ob sie nicht den Siem stellt. So geht das frei um. Es ist eine geschickte Methode, auch Reichtum immer wieder zu verteilen. Es ist überliefert von Kasi, dass es durchaus dann würdige Männer gab, als ihnen die Rolle des Siems, also des Dorfs oder Stadtkönigs angetragen wurde, die entsetzt gesagt haben, nein, nur nicht, ich möchte diese Würde gar nicht haben. Denn erstens müssen sie sich ständig wohl verhalten, sie werden dauernd beobachtet, ihr Verhalten unterliegt strengen Regeln, sie müssen sich nämlich in ihrem Benehmen so benehmen, dass sie sanft und gütig und freundlich sind, heißt es wirklich bei dem Minangkabau wie eine liebende Mutter. Sie dürfen nie laut sprechen, sie dürfen nie streiten, sondern sie sprechen sanft und mit leiser Stimme. Und dann müssen sie noch kräftig arbeiten und dann müssen sie noch große Feste ausrichten. Das ist nicht so ein beliebtes Amt, obwohl es natürlich viel Ehre bringt. Also das als Beschreibung nur, der konkrete Muster einmal ist das, wie gesagt, eine Verwandtschaftsangelegenheit, der Sohn einer einflussreichen Sippenmutter oder ihr Neffe wird das. Zweitens haben diese Könige keinerlei besondere Macht. Sie sind Delegierter ihres Stammes, vor allem natürlich Delegierter der Auffassung der Frauen ihrer Sippe, die sie dann auch vertreten. Und sie haben dafür für diese Ehre kräftig zu arbeiten oder aus dem Sippenschatz auch wirklich repräsentativ für die anderen Feiern auszurichten. Das ist ein ganz anderer Typus von Königtum, als wir es so im Patriarchat kennen. Gut, ich habe jetzt, denke ich, einiges beschrieben. Ich habe als Beispiele aus dem Kasi genommen, von dem Minangkabau, teilweise auch von den Tropriandern, um Ihnen anschaulich die Spielregeln matriarchaler Gesellschaften zu schildern. Ich möchte doch jetzt kurz nochmal für diese zwei Gesellschaften wenigstens auf ihre gegenwärtige Situation kommen. Wie gesagt, bei den Kasi habe ich erwähnt, dass durch englische Kolonialisierung bereits Druck ausgeübt worden ist. Danach kamen puritanische englische Missionare. Sie halten noch immer fest an ihren Clan-Gewohnheiten, der Matrilinearität, den Sippenhäusern und so weiter, aber klarerweise sinkt die Bedeutung der Frau durch das Einführen der christlichen Religion, die völlig andere Vorstellungen mitbringt. Hinzu kommt, dass die christlichen Missionare in den Städten Schulen einrichten, wo sie natürlich westliche Vorstellungswelten unterrichteten. Das von den Missionaren Universität in Shillong, der Hauptstadt der Kasi, gegründet worden ist. Und dort in diese Universität kommen natürlich nur Männer. Das heißt, binnen kurzem, dieser Prozess ist im Gange, sind die besser ausgebildeten Leute, die westliches Gedankengut im Kopf haben, den Kontakt zu den Missionaren und von denen her wieder zu den auswärtigen Weißen haben, die ja in dem Lande heute nicht, heute sind das nicht mehr die Engländer, heute läuft das anders, aber die Mächtigen waren, binnen kurzem sind es dann einzelne Männer, die Privilegien haben, die selbstverständlich nutzen werden. Das heißt, einzelne Männer wurden hier von außen aus dem Gefüge der Matriklans herausgenommen, wurden, ohne dass sie das unbedingt für sich selbst erstrebt haben, privilegiert und dann nimmt natürlich die Erscheinung ihren Gang. Bei den Minangkabau, die eine ganz analoge soziale Ordnung haben, wie ich sie eben beschrieben habe, sie haben vier verschiedene Patriarchalisierungstendenzen über sich ergehen lassen müssen und sie haben sehr geschickt sie umgewendet oder wie gesagt auch Kompromisse geschlossen, die sie aber in ihrer matriarchalen Anordnung nicht erschüttert haben. Zuerst fand zum Beispiel ein hinduistischer König von Java, dass er die Minangkabau erobern müsse und sie ihm dienstbar sei. Der Hinduismus hat den ersten Patriarchalisierungsdruck in diesen Gegenden gebracht. Damit waren die Minangkabau nicht einverstanden, denn warum sollen sie einem König Tribut zahlen, wenn sie doch in ihren Dörfern völlig autark sind? Sie haben dann mit diesem König lang verhandelt, Er hatte glücklicherweise kein schlagkräftiges Heer, sodass er den Milankabau nicht erobern konnte. Aber freundlich wie dieses Völkchen ist, haben sie dem König angeboten, ihn formal zu verehren, wenn er sie sonst völlig bitte in Ruhe lässt. Dann haben sie in jedem Dorf eine Statue des javanischen Königs aufgestellt, haben sich am Morgen davor verneigt und ansonsten haben sie vollständig ihre autarke, unabhängige, matriarchale Clanstruktur weitergelebt. Damit war der Fall erledigt. Der nächste Fall war schwieriger für sie, denn der nächste Fall hieß die Einwanderung islamischer Missionare. Die Minangkabau sind heute angeblich islamisiert, angeblich. Sie haben unter dieser Decke ganz etwas anderes gemacht. Die islamischen Einwanderer kamen natürlich mit Krieg, wie wir es kennen, mit Feuer und Schwert und haben tatsächlich hier Eroberungsfeldzüge. Es gab dann auch, das heißt die Patrikriege, die einige Weile dort dauerten. Und islamische Missionare sprachen natürlich nicht mit Sippenmüttern, die sprechen überhaupt nicht mit Frauen. Nun haben die Sippenmütter aber ihre Pangulu, ihre Sippenvertreter gehabt und sie gebeten, doch mit diesen islamischen Herren, die jetzt in jedem matriarchalen Dorf eine Moschee gründeten, zu verhandeln. Und diese Pangulu, diese Sippenvertreter sind Spezialisten im matriarchalen Stammesgesetz. Das heißt bei den Minangkabau das Adat. Sie sind Spezialisten darin. Das heißt, sie kennen die Regeln, diese Regeln, die ich Ihnen kurz skizziert habe, ist in aller Einzelheiten. Sie leben ja in diesen Regeln mit, aber sie sind, die Frauen kennen sie auch, sie praktizieren sie ja, aber die Männer haben die Aufgabe, diese Regeln zu verbalisieren und auch nach außen zu vertreten. Das ist ein Teil ihrer Würde. Und sie sitzen dann oft auf dem Marktplatz und diskutieren über die Feinheiten und die Differenziertheit des Adat, also sie kennen das in- und auswendig, sind praktisch wie die Gelehrten des Adat. So, und diese Männer traten dann in Diskussionswettstreit mit den Koranlehrern. Nun diskutierten Männer mit Männern. Die einen bestanden auf dem Adat, die anderen auf dem Islam. Und sie handelten einen Kompromiss aus, der lautet so: ohne Islam kein Adat und ohne Adat kein Islam. Das ist ein etwas fauler Kompromiss, denn er hieß praktisch, dass die Minangkabau, höflich wie sie sind, pro forma den Islam angenommen haben und in Wirklichkeit ihr altes angestammtes Stammesgesetz munter weiterleben. Ohne jeglichen Abstrich. Sie haben noch nicht mal diesen islamischen Gesetzeslehrern und ihren Begleitern irgendein Stück Land zugestanden. Das Entscheidende haben sie nämlich immer behalten. Das Sippenland und das Sippenhaus, die Matrilinearität und die Erbfolge, also die Achse der Gesellschaft in weiblicher Linie. Wahrscheinlich glauben sie unter der islamischen Decke auch noch an Wiedergeburt und an die Rückkehr der Ahnen, aber das sagen sie nicht mehr laut. Es gehört sich nicht, es ist unhöflich, dem Koranlehrer gegenüber das zu sagen. Sie denken es aber noch. Die islamische Missionierung, die gewaltsam war, sie hatten in einer Hinsicht Glück zu dieser geschichtlichen Stunde, die Minangkabau, denn zur gleichen Zeit kamen die Holländer als Kolonialherren an. Und die Holländer wünschten nicht, dass islamische Einwanderer diese Gegenden eroberten und setzten ihnen ihre Macht entgegen, sodass hier in diesem Fall auch das Glück für die Minangkabau mitgespielt hat. Die Holländer hatten natürlich ein Interesse daran, dass sich Sumatra nicht islamisiert, denn sie hatten ihre eigenen kolonialen Interessen, die sie mitbrachten. Es war im Grunde auch nicht so wichtig, vorrangig nicht so wichtig, was die Minangkabau nun glaubten, wie ihre Sozialordnung ist, sondern ihnen war vorrangig wichtig, ob sie in diesem Land ihre Plantagen aufbauen können. Sie hatten es auf das Land der Minangkabau abgesehen. Nun waren die Minangkabau durch ihre Auseinandersetzung mit den islamischen Eindringlingen schon als aufständisch, widerspenstig und sonst wie bekannt, sodass die Holländer etwas vorsichtig waren. Sie mussten den Minangkabau auch mit langen, ausführlichen Verhandlungen zwischen den Pangulu und den Holländern, die Sippenmütter gingen da nicht hin, das taten die Pangulu in ihrem Auftrag, handelt sie den Kompromiss aus, dass die Holländer sich ruhig alles Land nehmen dürfen, nur nicht Minangkabau-Sippenland. Das schien ein guter Kompromiss zu sein. Die Holländer waren einverstanden. Nur, es geschah jetzt Folgendes. Auf einmal gab es um jedes matriarchale Dorf herum neu angelegte Gärten und Gärtchen und alles, das Sippenland breitete sich sehr schnell aus, sodass sie sich praktisch im Kernland der Minangkabau nicht ansiedeln konnten, sondern die etwas weniger ergiebigen, sumpfigen Küstengebiete für ihre Plantagen nehmen mussten. Also es wurden tatsächlich, ich nenne das Widerstandsgärten, angelegt. Und in dem Minangkabau, die ja dann auch Sippenland waren, auch wenn sie erst vielleicht ein paar Tage alt waren, was die Landgier der Holländer eingrenzte. Gut, auch hier hatten sie wahrscheinlich Glück, weil die Holländer die Aufsässigkeit dieser Leute fürchteten und sich dann lieber mit ihren Plantagen zufrieden gaben. Der nächste Patriarchalisierungsdruck hat natürlich mit der modernen Welt zu tun, wie den Städten, die in Indonesien entstanden, auch auf West-Sumatra, mit angedeuteten Industrialisierungsprozessen. Die Minangkabau hatten in ihrer Geschichte waren schon immer ein recht ausbreitungsfreudiges Völkchen, indem sie von ihrem Herzland aus, dem Ackerbauland, durchaus auch andere Gebiete West-Sumatras, auch Ost-Sumatras bearbeitet haben. Sie hatten auch keine Probleme, auf den Plantagen der Holländer zu arbeiten, solange die Holländer nicht verlangten, dass sie ihre Sippen verließen. Lieber wanderten sie hin und her und hin und her, verdienten sich Geld bei den Holländern und legten das wieder den einheimischen Sippenschatz, nämlich in die Hände der Sippenmutter. Es gelang den Holländern eben nicht, diesen Sippenzusammenhang zu lösen. Viel schwieriger war dann die beginnende Verstädterung, Urbanisierung und Industrialisierung. Heute leben in den Städten Sumatras und Indonesiens in der Regel große Anteile von Minangkabau. Und nun können wir ja eigentlich annehmen, nun kommt der Prozess notwendig, wie er kommen muss. Die Männer gehen in die Städte, in der Regel sind es die Männer, die das Geld verdienen. Sie kaufen sich ein kleines Einfamilienhäuschen, sie suchen sich eine Frau, lösen sie aus der Sippe und sitzen dann bald im Einfamilienhäuschen mit der Kleinfamilie patriarchaler Prägung, nämlich Mann, Frau und Kind. So könnte es laufen. Nur, das haben die Minangkabau auf eine andere Weise unterlaufen. Diese Gefahr war ihnen nämlich bewusst, dass sie ihnen drohen würde. Erstens mal war kaum eine Minangkabau-Frau bereit, ihre Sippe zu verlassen und in einem Einfamilienhäuschen bei einem Gatten zu sitzen und ihre Sippe nicht mehr zu haben. Sondern sie gingen ganz andere Wege. Minangkabau-Frauen gingen selber in die Städte und suchten dort Ausbildung, bessere Ausbildung und Verdienst, sodass es heute etliche Minangkabau-Frauen zu Unternehmerinnen in diesen Städten gebracht haben. Sie konnten sich das erlauben, weil der dahinterstehende Matriklan innen in der Stadt selber ihr Einfamilienhaus kaufte. Also die Männer haben sich dann nicht als Gatte betätigt, sondern ihr Onkel, das heißt der Bruder ihrer Mutter, ihre Mutter selber und alle Männer des eigenen Clans haben sich dafür eingesetzt, wenn eine Tochter in die Stadt zog, dass sie dort ihr eigenes Haus hat. Das Haus wurde praktisch bezahlt aus dem Sippenschatz. So sitzt auch in den Städten oft eine Minangkabau-Frau in ihrem eigenen Hause, kann ihre Ausbildung machen, kann von daher aufbauen. Hat sie natürlich dann Erfolg, wird sie Unternehmerin oder baut sie etwas auf, sendet sie einen Großteil des Geldes, das sie verdient, wieder zurück ins angestammte Sippenhaus. Also der Austausch von Gütern funktioniert recht gut und er läuft immer wieder entlang den Verwandtschaftslinien und das sind Matrilineare. Sie kann sich dann unter Umständen einen Gatten suchen, der zieht aber dann in ihr Haus. Und die Kinder, die sie dann haben wird, sind sowieso von der Namensgebung ihre Kinder. Das heißt, auch in den Städten erweitert sie noch ihren Clan und wenn sie eine erfolgreiche Geschäftsfrau wird, sind einige dort als Händlerinnen oder Geschäftsfrauen, fließt ein Teil des Geldes zurück ins Ackerbauherzland, Darek heißt es. Das heißt, sie können sich dann eben auch im Ackerbauherzland erlauben, dort die großen, aufwendigen Sippenhäuser weiter zu pflegen. Die Minangkabau sind auch in ihrem Ackerbauland wohlhabende Leute, weil Geld aus den Städten zu ihnen zurückfließt. Dann haben die Pangudu, die Spezialisten des matrichalen Sippengesetzes, noch eine wunderbare Eigenheit dazu erfunden, um diese Probleme aufzufangen, wenn ein Mann nun in einer Stadt verdient, das ist ja auch häufig der Fall, und dort mit einer Frau lebt, die einen anderen Klarnamen hat als er, und wenn sie dann Kinder hat, die ihre Kinder sind, dann wird ihm erlaubt, vom Stammesgesetz her, dass er über eine Generation das, was er verdient hat, diesen Kindern, den Kindern seiner Frau, nicht seinen Kindern, den Kindern seiner Frau weitergibt. Das tut er sehr gern, denn es ist ja eine Lebensgemeinschaft. In der nächsten Generation fällt aber dieses Eigentum wieder zurück in die Hände des Matriklans, der Sippe. Das heißt, auch hier ist es nicht möglich, dass über Männer, die als einzelne Individuen in den Städten leben, Besitz entsteht, eine Vaterlinie entsteht und Besitz sich in Händen von Männern häuft. Letzten Endes landet durch diesen Kreislauf des Adat, des Stammesgesetzes, alles wieder im Sippenhaus, im Herzland, in den Händen der Sippenmütter, die dann wieder das im Sinne des Zusammenhalts der Sippen einsetzen. Also dies sind erstaunliche Beispiele, wie bewusst und wach bei den Minangkabau Patriarchalisierungstendenzen, die sie sehr wohl durchschauen, durch eine flexible Weiterentwicklung ihres matriarchalen Stammesgesetzes aufgefangen und umgewendet werden. Darum, wie gesagt, ist das eine der wenigen matriarchalen Gesellschaften heute, die nicht in Bedrängnis ist, die tatsächlich expansiv lebt, die das Problem Land und Stadt gelöst hat und ihren alten Stammesgesetzen treu geblieben ist. Sicher gibt es auch von diesen Auswanderern in die Städte einige, die sich von dem Stammesgesetz abwenden und andere Formen annehmen. Also einige, die verloren gehen, gibt es auch da. Sie zählen aber gesellschaftstheoretisch gesprochen nicht, fallen sie nicht ins Gewicht um dieses alte Clan-Gesetz, das wie gesagt von Stadt in Land und von Land in Stadt wirkt, aufzulösen. Das ist stehen geblieben und entwickelt sich eigentlich weiter, sodass es ein schönes Sprichwort bei dem Minangkabau heute gibt, was sie mit Stolz jedem sagen, vor allem den Fremden, die dorthin kommen. Sie sagen, das Adat, unser matriarchales Stammesgesetz, das verwittert nicht im Regen und zerbröckelt nicht in der Sonne. Es ist so fest wie Stein. Und wenn Besucher oder Besucherinnen aus Europa oder Amerika dorthin kommen und etwas von dem Minangkabau erfahren wollen, so stoßen sie in irgendeiner Stadt Sumatras mindestens sehr bald auf Händler, Händlerinnen, die Minangkabau sind und voll stolz sagen, sie wollen uns besuchen, wollen sie unser Matriarchat sehen, dann kommen sie mit uns ins Herzland, wir reisen nächstes Wochenende dorthin. Also sie gebrauchen sogar den Begriff. Das heißt, sie haben ganz im Gegensatz zu den meisten anderen matriarchalen Gesellschaften ein Bewusstsein davon, dass sie eine besondere Gesellschaftsordnung haben, die ihnen ihre Identität garantiert. Sie halten deswegen so fest daran, sowohl Frauen wie Männer, denn das ist für sie die Identität und die Geschichte ihres Volkes. Es ist nicht so, wie wir das von westlicher Perspektive oft meinen, dass Männer im Matriarchat sich schleunigst auf Patriarchale stürzen, sobald es auftaucht. Ganz im Gegenteil, es gibt Dutzende von Beispielen, dass die Männer die eifrigsten Verteidiger, auch in zum Teil entstehenden Widerstandsbewegungen dieser Völker, ihre angestammte Kultur sind, denn das bedeutet ihre Identität als Volk und ihre Geschichte. Das schönste Beispiel dafür sind zurzeit die Minangkabau. Gut, ich möchte jetzt meine lange Darstellung, meine Erzählung schließen, denn vielleicht sind bei Ihnen Fragen aufgetaucht. Es lag mir daran, Ihnen ein lebendiges Bild dieser noch lebenden Gesellschaften zu geben. Und wie gesagt, bei den vielen, die in Bedrängnis geraten sind und patriarchale Tendenzen nicht durchschauen und aufwachen konnten, es gibt wenigstens ein Gegenbeispiel, womit mit großem Geschick und großer Intelligenz das unterlaufen wird, die Minangkabau, von denen ich erzählt habe. Und wie gesagt, ich wünsche Ihnen dann, wenn Sie sehen, bei dem Film viel Vergnügen. Der Film endet damit, also Männerherrschaft unbekannt, der hier inseriert wird in diesem Haus. Am Ende, also das sind westliche Filmemacher und Reporter, die diesen Film bringen, sie bringen am Ende ein anderes Fazit. Sie beschreiben, wie im Islam, also wie durch die Islamisierung Koranschulen entstanden sind und Mädchen, wie auch junge Männer, natürlich getrennt in die Koranschulen geschickt werden. Und sie sehen darin eine Auflösung der Minangkabau-Kultur. Ich möchte nur diesen Schluss etwas kritisch bedenken. Das ist eine sehr einseitige Perspektive, die nicht mitbedenkt, wie ich es Ihnen jetzt geschildert habe, dass die Minangkabau schon seit Jahrhunderten solchen Patriarchalisierungstendenzen ausgeliefert sind, jede aber mit Geschick und auch mit geschichtlichem Glück unterlaufen haben. Also was Sie in den Filmen aus Koranschulen sehen, ist eine Höflichkeitsangelegenheit im Minangkabau. Sie nehmen daran teil als junge Leute, dann kehren sie zurück in ihre Dörfer und leben das alte, angestammte matriarchale Stammesgesetz wie eh und je. Hier ist der sonst sehr, sehr schöne Film und auch gute Bericht etwas, greift etwas zu kurz. Das wollte ich nur noch anmerken, damit Sie vielleicht, wenn Sie ihn dann sehen, sich ein tiefer greifendes Bild machen können. Damit schließe ich für heute Abend, denn ich denke, wir wollen auch nur miteinander diskutieren und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Also, ich finde es wunderbar, welche Bedeutung Sie dem Patriarchat geben. Ist das einfach ein Missgeschick in der Menschheitsgeschichte oder nehmen Sie denn auch einen Sinn oder eine Berechtigung? Oder was?
das Schöne gern aufzählen. Sie können dann selbst beurteilen, wie schön Sie das finden. Das Patriarchat hat der Menschheit die Erfindung von Herrschaft und Herrschaftstechnologie gebracht. Also Herrschaft in dem Sinne, wie ich matriarchale Gesellschaften beschrieb, waren die ja durchaus auch wohl organisiert. Es gab eine gewisse natürliche Autorität der Sippenmütter, aber es gab keine Hierarchiebildung und es gab nicht in ihnen das, was ich als die typische Herrschaftsrelation bezeichne, die Relation von Befehl und Gehorsam. Befehl und Gehorsam ist eine Relation, die, wenn einer befiehlt und der andere gehorchen muss, dann sprechen wir eigentlich davon, dass derjenige, der befehlen kann, herrscht. Es kommt nämlich soziologisch gesehen noch ein Element hinzu. Niemand gehorcht ja freiwillig. Und wenn Sie auf die Straße gehen und irgendeinem was befehlen, wird er Ihnen mitnichten gehorchen. Denn damit man das, was man befiehlt, auch erzwingen kann, gehört nämlich noch etwas dazu, was ein typisches Merkmal von Herrschaft ist. Das sind Erzwingungsstäbe. Personen, die dastehen, um einen Befehl per Zwang bei denen durchzudrücken, die gehorchen sollen. Solche Erzwingungsstäbe sind Krieger, Militär, Polizei, Ämter, Justiz, Steuern, Gefängnisse und so weiter. Das sind sehr interessante patriarchale Erfindungen. In den matriarchalen Gesellschaften, wie ich sie Ihnen beschrieben habe, gab es diese Möglichkeit nicht. Eine Sippenmutter konnte nicht ihre Meinung per Befehl in ihre Sippe hineingeben. Sie hatte nur die Möglichkeit, Rat zu geben. Und Rat hat die Eigenschaft, dass man ihn annehmen kann oder auch nicht. Zwar gab es in matriarchalen Gesellschaften für das, was die sippenälteste Frau riet, eine hohe Akzeptanz, aber die Akzeptanz ist immer freiwillig. Sie hatte keine Erzwingungsstäbe. Sie hatte nicht die Krieger neben sich stehen, wenn sie sagt, dass ich meine, das und das ist richtig. Das gab es nicht in den Sippen. Also das wollte ich jetzt kurz sagen, damit wir nicht über verschwommene Begriffe reden, sondern uns klar sind, was ist die Struktur von Herrschaftssituationen und was ist die Struktur von Nicht-Herrschaftssituationen. Bei der Entstehungsgeschichte des Patriarchats, das ist ein riesiges Forschungsgebiet für sich, denn es gibt nicht nur eine Ursache und nicht nur einen Prozess, der zum Patriarchat geführt hat, ist es wesentlich zu beobachten, wie sich tatsächlich das erste Mal so etwas in Krisensituationen, so etwas wie charismatische Führer herausbilden, die solche Krisensituationen mit ihren Stämmen meistern und wie sie in diesen Krisensituationen etwas bilden, was in der Geschichte neu ist, nämlich Gefolgsleute um sich scharen, die bedingungslos an anderen durchführen, was diese Herren dann befehlen. Sie bilden sich einen Erzwingungsstab und fangen damit an, so etwas auszubilden wie Herrschaftsstrukturen. Mit diesem Ausbild von Herrschaftsstrukturen, die dann sehr effektiv waren, geht natürlich ein neuer Stolz einher, was ich das patriarchale Bewusstsein nenne, nämlich so etwas geschaffen zu haben, wie die Macht und die Möglichkeit befehlen zu können und die anderen müssen gehorchen. Vor allem so etwas geistig Neues geschaffen zu haben, die Hierarchie. Denn Hierarchie ist die Anordnung des Befehlsgehorchens von oben nach unten. Es gab sehr große Umwälzungen des Weltbilds in diesem Zusammenhang. Aber wie gesagt, also patriarchale Neuerungen, ich zähle sie nochmal auf, sind Entwicklung von Herrschaftstechnologie, Entwicklung von Erzwingungsstäben, Entwicklung von Staatswesen dieser Art, dass sie von diesen Erzwingungsstäben überall durchzogen sind, bis hin zu unserem differenzierten Staatswesen heute, die ja von solchen Erzwingungsstäben durchaus strotzen, auch wenn sie recht verdeckt oft daherkommen. Mit Hierarchisierung hat sich natürlich etwas weiteres gebildet. Über Hierarchisierung kann man ein Stadt- oder ein Staatsgebilde straffer organisieren, nämlich quasi paramilitärisch. Dadurch gibt es eine gewisse Effektivität. Und auch die Möglichkeit, über die Gebilde von Einzelstädten hinauszugehen und Länder zusammenzufassen und Reich zu gründen. Reichsgründung in dem Ausmaß, wie wir in der patriarchalen Geschichte dauernd Weltreiche haben, ist ohne Hierarchie und straffe Befehlsorganisation nicht möglich. Ich hatte ja vorhin geschildert, wie in einem matriarchalen Sippenhaus Entscheidungsfindungsprozesse fallen, wie langwierig durch Gespräche. In den Dörfern war das genauso. Sie können sich vorstellen, dass mit diesen Bedingungen eine matriarchale Kultur kein Weltreich gründen kann, wo die alle diskutieren, wie sie einig sind. Das ist unmöglich. Also mit diesen Erfindungen von Herrschaftstechnologie, Hierarchie, militärischer Strenge und Durchorganisation, einschließlich der Waffengewalt, die hier eine Rolle spielt, ich nenne diese Erfindung das strategische Denken. Das strategische Denken hat, wie gesagt, weitaus größere soziale Gebilde ermöglicht, wie Staaten, Weltreiche und was weiß ich noch was. Parallel dazu gibt es immer wieder eine Ausweitung der Waffentechnologie. Und aus der Waffentechnologie hat sich dann das andere, was wir als technische Errungenschaften heute haben, entwickelt. Es ist interessant zu sehen, dass zuerst immer der militärische Impetus war und dass als Abfallprodukte dann die zivilen technischen Güter hervorkamen. Das ist heute noch so wie der Raumfahrttechnik. Das sind die Errungenschaften des Patriarchats. Staaten, Weltreiche, strategisches Denken, straffe Organisation, Waffentechnik, Technik, eine Naturwissenschaft, die ebenfalls ihrerseits strategisch denkt und so organisiert ist. Sie werden vielleicht denken, das klingt sehr wertend, was ich sage. Ich zähle aber nur auf. Ich zähle nur auf. Sie können das selbst bewerten. Was dabei verfiel im Vergleich mit matriarchalen Kulturen, möchte ich auch gern benennen. Sie können es selbst bewerten. Es verfiel damit eine sehr differenzierte Kultur der menschlichen oder der sozialen Vernetzung von Menschen. Ich hatte Ihnen ja matriarchale Gesellschaften beschrieben als sehr differenzierte Vernetzung, soziale Vernetzung von Menschen mit dem Ethos des ständigen gegenseitigen Gebens und Nehmens. Das bezieht sich auf alle Bereiche, auf geistige wie materielle, wie erotische und so weiter. Darin steckt eine sehr hohe Kultur des Umgangs von Menschen mit Menschen. Es steckt darin eine sehr hohe erotische Kultur und es steckt darin auch eine sehr hohe Kultur des Umgangs des Menschen mit der Natur. Denn die Natur ist ein heiliges Gegenüber, mit dem befand sie sich über ihre feste symbolischen Formen im Dialog. Es wäre ihnen nie eingefallen, mit der Natur strategisch umzugehen. Und das ging im Patriarchat, denke ich, verloren. Denn die emotionale und seelische Barbarei in patriarchalen Zivilisationen und Kulturen hat das hervorgebracht, was manche Kulturkritiker und Psychologen die kranke Gesellschaft nennen. Die kranke Gesellschaft ist die patriarchale. Die hat deswegen auch solche helfenden und heilenden Wissenschaften nötig und hervorgebracht, wie Psychologie, Pädagogik und anderes und anderes. Ja? Das sind dann geistige Gegenströmungen, die versuchen, die Wunden, die in einer kranken, nämlich von Gewalt durchzogenen Gesellschaft entstehen, wiederum zu heilen. Das sind alles patriarchale Erfindungen. Das ist ein Netz von Erfindungen, die notwendig miteinander zusammenhängen. Denn da, wo Wunden geschlagen werden, muss natürlich geheilt werden. Aber wie ist es denn, wenn gleich gar keine Wunden geschlagen werden? Also erlauben Sie mir, dass ich das so kurz sage. Sie spüren natürlich, dass ich damit auch werte. Was ich so stichwortartig sage, lässt sich aber sehr differenziert auch im geschichtlichen Prozess beschreiben und nachvollziehen. Ich habe ein doppeltes Anliegen. Es liegt mir nicht nur daran, matriarchale Gesellschaften zu analysieren und zu beschreiben, möglichst genau, sondern ich möchte auch die Entstehung und die Entwicklung patriarchaler Gesellschaften und alles, was darin notwendig zusammenhängt, auch möglichst genau beschreiben und analysieren. Das gibt uns über die Kultur, in der wir heute noch sind, wir sind noch immer in einer patriarchalen Kultur, wenn auch hoffentlich in einer späten, wir sind aber noch drin, gibt uns wahrscheinlich viel deutlicher ein Bewusstsein, was da alles wie zusammenhängt. Wo auch Dinge, die uns als großartige Neuerungen erscheinen, auch Notwendigkeiten sind, die aus einer bestimmten Gewaltstruktur hervorgehen. Oder die vielleicht näher besehen nicht unbedingt so positiv erscheinen mögen. Ich versuche behutsam abzuschätzen, worin Matriarchate patriarchalen Kulturen überlegen sind und worin Patriarchate matriarchalen überlegen sind. Ich denke, wie ich es vorhin gesagt habe, im organisatorischen und strategischen Denken, was aber leider über Menschen und Natur hinweggeht, sind Patriarchate matriarchalen überlegen. Aber im, humanen oder menschlichen Umgang von Menschen miteinander, nicht übereinander, sondern miteinander. Und von Menschen mit der Natur sind matriarchale kulturell patriarchalen Kulturen haushoch überlegen. Das gilt es in Einzelnen dann zu beschreiben und abzuschätzen. Ich würde dennoch nicht sagen, dass wir heute, also von der menschlichen Kultur her halte ich Matriarchate für hochstehend und besser. Und eigentlich, das sage ich Ihnen jetzt persönlich, würde ich persönlich lieber in einem Matriarchat als in einem Patriarchat leben. Ich bin aber nicht so naiv, jetzt so in meinen persönlichen utopischen Gedanken mir zu wünschen, naja, schön wäre es doch, wenn dieses späte Patriarchat zu Ende ging und dann ein Matriarchat wiederkehrte. Das ist etwas naiv. Denn 4000 Jahre Patriarchat haben eben auch Dinge hervorgebracht, die uns auch geprägt haben, die auch die Situation auf diesem Planeten verändert haben. Wie auch immer, das können wir werten, wie wir wollen. Wir können nicht aufsteigen. Wir können zwar versuchen, vielleicht aus patriarchalen Mustern, wo sie uns übel erscheinen, auszusteigen. Das heißt aber noch nicht, dass wir irgendwie in irgendeiner Weise eine archaische, matriarchale Kultur imitieren können. Das können wir nicht. Wir können aber vielleicht für unsere Fantasie Anregungen bekommen, wie auf unserer heutigen Bewusstseinsstufe, die anders ist als die der archaisch-matriarchalen Menschen, vielleicht nicht-patriarchale Musterlebensweisen wieder möglich sind, die dann in der Tat was schöpferisch Neues sind, auch wenn sie vielleicht ihre Anregungen aus der menschlichen Kultur des Matriarchats schöpfen könnten, als Anregung. Also so sehe ich das für mich. Ich denke, gewisse Dinge des Patriarchats sind durchaus überwindbar und sollten auch überwunden werden, denn gewisse Tendenzen des Patriarchats, die wir heute erleben, an Aufgipfelung von Macht, an Overkill, an Naturzerstörung, bis wir uns den Ast, auf dem wir sitzen, selbst abgesägt haben. Das sind patriarchale Tendenzen, die von Anfang an da waren und sich heute extrem aufgipfeln. Die sind beängstigend. Ich denke, solche Dinge sollten aus unserer inneren geistigen Kraft und unseren Möglichkeiten möglichst bald und intensiv überwunden werden. Und für solche für Fantasien, wie das zu überwinden sei oder wie wir auch eine menschliche Kultur wiederfinden, können matriarchale Gesellschaften der Geschichte und der Gegenwart uns Anregung geben, ohne dass wir sie imitieren können. Also, ich habe mir erlaubt, hier meine persönliche Einschätzung am Schluss beizufügen. Sie können jetzt sagen, ja, ich idealisiere oder was immer ich tue. Ich bin keine Freundin des Patriarchats, das gebe ich zu. Ich habe keine Neigung zu strategischen Handlungsweisen und liebe auch nicht die Waffengewalt, wem auch immer sie angetan wird, obwohl ich durchaus schätzen kann, dass im Patriarchat eine Wissenserweiterung stattgefunden hat, wie auch immer bezahlt, eine Ausweitung und Vernetzung des ganzen Globus stattgefunden hat, wie auch immer bezahlt. Ich weiß nicht, ob das unbedingt das Patriarchat erfordert hat oder vielleicht auch auf anderen Wegen möglich gewesen wäre. Wir können die Geschichte aber nicht ändern, wie sie gelaufen ist. Wir können nur versuchen, sie zu verstehen. Und die Entwicklung von Herrschaft und Überlagerung, also wo Menschen andere Menschen überlagerten als Herren, sie dann auch vereinnahmt oder unterdrückt haben, ist einfach geschichtlich geschehen aus einer bestimmten Situation heraus, die sicher auch etwas mit langsam, sehr langsam anwachsender Bevölkerungsdichte zu tun hat. Wenn nicht mehr Raum da ist, wo sich matriarchale Ackerbaukulturen ausweiten und ausweiten und ausweiten können, sie haben das ja eigentlich in leeren Ländern, wenn eine Situation erreicht ist, wo Völker Land suchen oder vielleicht auch durch Not Land suchen müssen, wie es durch Völkerwanderungsbewegungen geschehen ist, aber nicht mehr leeres Land finden, dann wird es eben geschichtlich kritisch. Was tun dann die Landsuchenden? Solche geschichtlich kritischen Zeiten haben wir vermutlich 2000 vor unserer Zeitrechnung gehabt, wo Menschen aus Existenznot auch andere Länder oder Gegenden erobern mussten, um weiterzuleben. Wie gesagt, so ist Geschichte auch mit einer gewissen Notwendigkeit gelaufen, auch wenn das, was dann aus der Notwendigkeit hervorkam, nämlich Eroberung, Waffengewalt, Herrschaft und Hierarchie, nicht angenehm ist. Aber Geschichte ist nicht umkehrbar, ist auch in der Hinsicht nicht einfach eine Zufallsangelegenheit, sondern hat sich so entwickelt. Ich denke, ohne die Staatsgebilde und die Technologie, die wir heute hätten, könnten auf unserem Globus wahrscheinlich 3 und sehr bald vielleicht 10 Milliarden Menschen nicht überleben. Das sind Bedingungen, die einfach anders sind als 10.000 vor unserer Zeitrechnung, wo die Ackerbaukultur sich in leeren Ländern ausbreiten konnte. Es ist nur die Frage, ob das, was an extremen Dingen dabei auch noch hervorkommt, was ich vorhin erwähnt habe, Overkill, Naturzerstörung und so weiter, ob das noch eine zwingende Notwendigkeit hat oder ob diese Probleme nicht auch anders gelöst werden können, als durch diese ewigen patriarchalen Machtspiele. Ich kann nur einige Hinweise aus meinen eigenen Überlegungen geben und die sind eben so offen zu verstehen und auch so versuchsweise zu verstehen, die Überlegungen, die Sie sicher auch selbst machen oder auch selbst schon gemacht haben in diesen Zusammenhängen. Also ich denke, die Menschen, die heute auf der Erde leben, könnten sehr wohl recht friedlich miteinander leben, wenn wir eine andere Güterverteilung hätten, als wir sie unter patriarchalen Macht- und Staatszwängen eben haben. Hätten wir heute die Möglichkeit, Gesellschaften wieder einzurichten, die eben auf dem Prinzip der vollständigen Wechselseitigkeit des Gebens und Nehmens beruhen, dann hätten wir einen ziemlichen Ausgleich der Güterverteilung. Und ich denke, auch 10 Milliarden Menschen wären noch ernährbar und könnten leben auf diesem Globus mit einer anderen Verteilung der Güter, die über dieses matriarchale Prinzip des ständigen Austauschs von Hilfeleistungen und Gütern laufen würde. Das ist eine Überlegung, die halte ich für realistisch. Man kann mir vielleicht sagen, das ist völlig utopisch. Wie das herzustellen ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Wie das herzustellen ist, das läuft im Grunde immer wieder nur über die persönlichen oder individuellen Versuche und Experimente und Veränderungen von Lebensformen, wie sie viele Menschen heute ja probieren. Es kann keinen Staat geben, der uns befiehlt, nun leben wir nur wieder alle anders. Das läuft nicht mehr über Befehl, sondern das läuft über Verweigerungsmöglichkeiten, durchaus auch von unten, über das Einrichten anderer oder das Versuchen, Experimentieren mit anderen Lebensformen, mit den freudvollen und leidvollen Erfahrungen, die wir damit machen. Es läuft auch über die Widerstands- und Alternativbewegungen, die heute präsent sind und ständig deutlicher werden, sich immer wieder zeigen. Also Sie kennen sie selbst, Sie haben Teil auch selbst an einigen dieser Bewegungen, die Öko-Bewegung, die Frauenbewegung, die Friedensbewegung und so weiter und so weiter. Das sind immer wieder Bewegungen, die nicht nur protestieren, sondern selbst auch versuchen, andere Lebensmodelle, Denkmodelle zu finden und zu schaffen, wie in vielen kleinen Tropfen. Ich möchte an der Stelle mit einem Bild schließen. Diese kleinen Tropfen kommen nicht durch ein großes strategisches Konzept aller Matriarchat wieder zusammen, dann wären wir ja wieder im patriarchalen Denken. Sondern ich denke, diese kleinen Gruppen, Einheiten, Bewegungen, was sich hier an Veränderungen schon tut, gehen einen anderen Weg. Der scheint manchen an strategisches Denken gewohnten Leuten diffus zu sein. Aber ich denke, es ist der Weg der Vernetzung, der Begegnung, der Überschneidung. Wenn von diesen kleinen Tropfen immer mehr werden, dann entsteht so etwas wie ein Regen. Erlauben Sie mir dieses Bild. Und ein Regen, der unten aus dieser großen patriarchalen Wolke herausregnet, verdünnt die Wolke da oben immer mehr und immer mehr und immer mehr. Die verliert immer mehr an Substanz. Und die Erde drunter wird nass und wird dann vielleicht wieder grün. Das ist ein Bild. Erlauben Sie es.
Das war es damit, die Sendung von der Hälfte von Meter bis um 10 Uhr. Gehören Sie jetzt noch ein bisschen Musik.
she came from there. She drove a Plymouth Satellite, a faster than the speed of light. Planet Claire has pink air, all the trees are red, no one ever dies there, no one has a head. She's from Mars, or one of the seven stars that shine after 3:30 in the morning. Well, she is it. She came from planet Claire. She came from planet Claire. She came from planet Claire.